Kirche für Siegen, der Podcast. Unsere Vision für 2024? Grow, wachsen.
Schön, euch alle zu sehen. Schön, dass ihr hier seid. Erstmal möchte ich die Minis nach unten schicken. Genau, die dürfen hinter der orangenen Fahne hinterhergehen. Ganz hoch. Und da ist dann das Alternativprogramm für die Kleinen. Also. Unten ist das eigentliche Programm, hier oben ist das Alternativprogramm. Nein. Oh, schön hier zu sein, schön hier in diesem Raum zu stehen und schön einfach sich anders zu hören, auch vor allem, wenn man predigt. Das ist wirklich ein riesiger Unterschied, wenn man hier vorne steht und redet. Es ist wirklich sehr schön gerade, sich das so zu hören. Genau, der Basti hat das schon angeklingelt, dass wir in einer neuen Predigtserie sind, die letzte Woche begonnen hat mit Yahweh Shammah. Gott ist gegenwärtig, Gott ist hier. Da haben wir Gottesdienst nicht hier drin gefeiert, weil da noch Gerüst und Baustelle war, sondern draußen im Outdoor mit bisschen Nieselregen, aber trotzdem Anbetung in Gottes Wort. Und der Basti hat das schon ein bisschen anklingen lassen, so an Namen sind immer Eigenschaften gebunden und Charaktere. Man sagt zum Beispiel, wenn man sagt so, oh, du hast einen schönen Namen, dann ist es meistens so, weil wir an diesem Namen eine andere Person assoziieren oder vielleicht eine andere Person kennen, die genauso heißt und wir schätzen die Eigenschaften oder die Art und Weise, wie diese Person ist. Und dann sagen wir, du hast einen schönen Namen. Aber Namen ist genauso. Jesus hat selber gesagt, im Johannesevangelium sagt er, ich habe zu seinem Vater im Himmel, zu Gott, ich habe ihnen deinen Namen verkündet, sagt er. Das meint er nicht so, dass er einfach rumgegangen ist, hat gesagt, hier Gott Yahweh, sondern er hat dieses Verkünden von einem Namen, er hat quasi die Botschaft Gottes verkündet. Er hat die Eigenschaften, die Charaktereigenschaften Gottes verkündet und den Leuten weitergegeben. Um mal zu zeigen, wie viel an so einem Namen dranhängt. Oder auch, als der Basti so den Dennis gefragt hat, so, wir verbinden ganz viel mit Namen auch. Und dann gibt es einmal Namen, die Gott sich selber gibt. Letzte Woche war zum Beispiel so ein Name, Yahweh, an sich Yahweh, so hat Gott sich vorgestellt. Und letzte Woche hatten wir Yahweh Shammah, Gott ist gegenwärtig. Gott hat so eine Stadt, in die wir einziehen werden, genannt. Ja, Gott hat sich vorgestellt und hat gesagt, diese Stadt wird heißen Yahweh Shammah, Gott ist gegenwärtig. Und genauso gibt es Namen, wo er sich nicht selber vorstellt, sondern die aus einer Erfahrung herauskommen. Heute ist ein Name, der nicht so gerade, wo Gott sich so vorstellt, sondern wo meistens Engel oder andere Leute ihn mit diesem Namen vorstellen. Und der heutige Name ist El Elyon, Gott der Höchste. Und ich möchte einmal noch beten. Vater, ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass du mit so menschlichen Dingen uns begegnen möchtest, mit Namen, wo wir etwas verbinden können damit, deine Eigenschaften erkennen dürfen, deinen Charakter, wie du bist und versuchen, dich irgendwie zu verstehen. Und ich danke dir dafür, dass du uns begegnen möchtest mit diesen Namen. Ich danke dir dafür, für letzte Woche diese Ermutigung, Yahweh Shammah, wirklich zu wissen, Gott, du bist gegenwärtig in uns und auch in diese Stadt, in die wir einziehen werden. Und danke für das, was du mir aufs Herz gelegt hast heute. Boah, ich danke dir einfach für dein Wort. Ich bete wirklich, dass wir dieses El Elyon, dass du der Höchste bist, verstehen dürfen mit unserem begrenzten Verstand, Jesus. Amen. Und meine Frage zum Beginn ist, was ist eigentlich Gott? Also nicht den Gott, an den wir glauben, warum wir uns irgendwie hier versammeln, an den Gott, in den die westliche Welt sich oder das Abendland sich quasi dran glaubt. Nicht dieser Gott, was ist Gott, sondern erstmal ist Gott an sich ein Nomen. Ist erstmal nur kein Name, Gott ist erstmal nur etwas, ein Nomen. Ja? Also ne, wir glauben an ganz viele andere, oder Menschen glauben an andere Götter. So heißt zum Beispiel Allah, Gott einfach nur auf Arabisch. Unterschiedliche Götterkulte in griechischen Mythologie war Zeus ein Gott. Also erstmal nur Gott ist ein Nomen. Und als ich war 1,5 Jahre in Tansania und habe da auch in der Sprachschule, musste ich die Kiswahili lernen. Und auf der Sprache heißt Gott Mungu. Und dann gibt's natürlich zu allem auch irgendwie eine Pluralform. Und die Pluralform von Mungu ist Miungu. Und für mich als frisch gewordener Christ habe mich so gefragt, so, Herr, dieses Wort brauche ich doch niemals. Es gibt doch nur einen Gott. Also warum sollte ich jemals die Pluralform von Gott benutzen? So, weil bei uns, wenn ich hier in die Fußgängerzone gehe, ist ganz einfach. Ich spreche jemand an und frage, glaubst du an Gott? Das ist relativ einfach zu wissen. Jeder assoziiert eigentlich so diesen Yahweh-Gott, an den wir glauben. Vielleicht noch Islam, natürlich an den Allah-Gott. Aber es ist einfacher einzuordnen, hier zu sagen, glaubst du an Gott? Und in dem Kontext, in dem das oder gerade im Kontext von Israel gab es halt drumherum andersgläubige Völker noch, die auch an andere Götter oder einen anderen Gott geglaubt haben. Zum Beispiel glaubten die Kanaaniter an Baal, den Wettergott Kamosch. Die Moabiter glaubten auch an Kamosch, der Kriegsgott. Oder was jetzt ganz interessant ist, die Kanaaniter, ihr oberster Gott, quasi der Zeus der Kanaaniter, hieß einfach nur El. El. Was bedeutet Gott? Also damals war es vielleicht nicht so einfach herauszufinden und die Leute zu fragen, hey, glaubst du an Gott? Dann mussten wir erstmal sagen, hey, an was? An Kamasch, an Aschera, an Baal? An welchen Gott denn überhaupt? Ne? Und heute, wir glauben, wir assoziieren direkt diesen einen Gott, diesen christlichen Gott. Und deswegen war es so wichtig, dass Gott erstmal sich vorgestellt hat, anders. Und dass Menschen über diesen Gott, über diesen Yahweh-Gott anders gesprochen haben. Sie hätten nicht einfach sagen können, hey, ich glaube an Gott, sondern sie mussten einen anderen Namen finden. Und ich möchte dazu einmal eine Bibelstelle vorlesen über Abraham im ersten Buch Mose. 1. Mose 14, 18 bis 20, das allererste Buch in der Bibel. Auch Melchisedek, der König von Salem, kam dorthin und brachte Brot und Wein mit. Hier ist der Kontext gar nicht so interessant. Hier ist wichtiger eigentlich die Worte, die er benutzt. Er war Priester Gottes des Höchsten und segnete Abraham. Er sagte, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, dem Himmel und Erde gehören. Und gepriesen sei Gott, der Höchste, der deine Feinde dir ausgeliefert hat. Es hätte nicht gereicht, wenn der Priester einfach gesagt hat, ja, gesegnet sei Abraham von Gott, sondern es war wichtig, dass der Priester gesagt hat, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, dem Himmel und Erde gehören. Und da sagt er eigentlich auch noch eine Botschaft drin. Dadurch, dass er sagt, dem Himmel und Erde gehören, sagt er quasi auch, da ist kein Platz für irgendeinen anderen Gott. Und in dem Hebräischen hier steht, Gott, dem Höchsten, ist El Elyon. Ja, und El Elyon ist einmal Gott der Höchste, der Allerhöchste, aber man kann es auch mit der wahre Gott übersetzen. Und er sagt ganz klar, das ist ein Statement auch, was er sagt, ne? Gott dem Höchsten, dem Himmel und Erde gehören. Also da ist gar kein Platz für irgendeinen anderen Gott. Ja, der wahre Gott, El Elyon. Und dieser Name taucht oft im heidnischen Kontext auf, logischerweise, wenn das Volk Israel mit Heiden geredet hat, also Menschen, die nicht an diesen Gott Jahwe geglaubt haben, also die zum Beispiel an Baal geglaubt haben oder irgendwelche anderen Götter. Gerade in diesem Kontext wurde dieser Name El Elyon gesagt. Natürlich, weil da brauche ich ja einen Unterschied. Da muss ich sagen, hey, ich glaube an El Elyon. Ich glaube an Gott, den Höchsten, der dem Himmel und der Erde gehören. Da ist gar kein Platz für Baal, für Kamesh, für Aschera, der Allerhöchste, höher als alle anderen Götter, höher als Baal, Aschera, Zeus oder was auch immer. Und in der Apostelgeschichte ist das Buch, von was quasi nach den Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, danach kommt die Apostelgeschichte, das ist die Anfangszeit der Jünger oder der Apostel, der Menschen quasi, die mit Jesus gelaufen sind, die Augenzeugen, quasi auch der Start der Kirche damals, wie sie ihren Glauben damals gelebt haben, als Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Und in der Apostelgeschichte wird ganz viel auch über Paulus geschrieben. Und es gibt eine Geschichte von Paulus, als er in Athen unterwegs war. Und das finde ich so eine krasse, also so ein starkes Zeugnis einfach, auch allein schon. Paulus ist in Athen unterwegs und Athen war damals eine Stadt der Bildung, der Philosophie, ja, und eine sehr fortschrittliche Stadt auch. Wenn wir damals griechische Mythologie dran denken oder an diese Hochzeit, in Athen, da war die Agora, der Marktplatz, ja, wo die Leute sich ausgetauscht haben, philosophisch miteinander geredet haben. Und da läuft Paulus durch die Stadt. Und Paulus war in Athen unterwegs und er unterhielt sich täglich mit Leuten auf dem Marktplatz und erzählte halt mit ihnen über seinen Gott halt auch. Er tauschte sich quasi aus. Es war so ein Sammelsurium, heutzutage wäre das irgendein Forum oder was, also wo die Leute sich quasi unterhalten und austauschen. Jetzt muss ich gerade mal kurz, ja. Genau, und dann irgendwann haben sie Paulus in die Mitte der Areopag mitgenommen, also dem Stadtrat. Und die haben ihn gefragt, so hey, was hast du Neues zu erzählen? Das hat einmal gar nicht so Anklagendes, sondern die waren einfach auch interessiert, was gibt es denn Neues auch? Und Paulus sah sich in der Stadt um und überall fand er Altäre von Göttern. Na, wir denken an die griechische Mythologie und denken an ganz viele Götter auch. Ne? Zeus ist ja nur ein Gott. Und dann gibt es den Gott. Und in Athen waren überall Altäre verteilt von diesen Göttern mit Inschriften dann auch. Ne? Und dann gab es aber ein, das lese ich jetzt vor den Teil, was er dann dazu sagt. Apostelgeschichte 17, Verse 23 bis 27. Da trat Paulus vor die Ratsmitglieder und alle anderen, die zusammengekommen waren und begann. Bürger von Athen, ich habe mich mit eigenen Augen davon überzeugen können, dass ihr außergewöhnlich religiöse Leute seid. Als ich nämlich durch die Straßen eurer Stadt ging und mir eure Heiligtümer ansah, stieß ich auf einen Altar mit der Inschrift für einen unbekannten Gott. Ihr verehrt also ein göttliches Wesen, ohne es zu kennen. Nun, gerade diese euch unbekannte Gottheit verkünde ich euch. Meine Botschaft handelt von dem Gott, der die ganze Welt mit allem, was darin ist, geschaffen hat. Er, der Herr über Himmel und Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschen erbaut wurden. Er ist auch nicht darauf angewiesen, dass wir Menschen ihm dienen. Nicht er ist von uns abhängig, sondern wir von ihm. Er ist es, der uns allen das Leben und die Luft zum Atmen gibt und uns mit allem versorgt, was wir zum Leben brauchen. Aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker hervorgehen lassen. Er hat bestimmt, dass sich die Menschen über die ganze Erde ausbreiten und hat festgelegt, wie lange jedes Volk bestehen und in welchem Gebiet es leben soll. Mit allem, was er tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne. Ganz viele Dinge stecken in diesem Text, die Emma vom Kontext was zu tun haben. Auch Paulus in diesem Kontext, dass er das sagt, auch schließt quasi alle anderen Götter, die in Athen da angebetet wurden, aus. Ja, er kommt mit diesem unbekannten Gott. Und jetzt denkt man sich, ja, wie fortgeschritten waren die Griechen? Die haben einfach gesagt, so ja, dieser unbekannte Gott, wir sehen uns nach ihnen. Es war eher so die Motivation, falls mir irgendein Gott vergessen hier jetzt mit unserem Altar, machen wir lieber mal noch einen Altar mit dem unbekannten Gott, dann sind wir da auf der sicheren Seite. Was ist neu? In einer Stadt voller Altäre von Göttern kommt Paulus rein und erzählt den Leuten von El Elyon, Gott der Höchste. Ja? Und er sagt quasi mit diesen Aussagen auch, euer Gott, eure Götter sind nichts gegen diesen Gott, den ich euch verkünde. Der Höchste ist, ja, auch er sagt, er hat die Erde geschaffen, er hat uns Menschen geschaffen. Das spricht gegen alle anderen Götter, die in Athen da angebetet wurden. Er steht über diesen Göttern. Da ist kein Platz für irgendwelche anderen Götter. El Elyon, er ist der einzig wahre Gott. Und er ist der Höchste, der es würdig ist anzubeten, dem wir dienen möchten und auf den wir vertrauen wollen. Meine Frage an dich ist, wie sieht dein Leben aus? Sieht dein Leben ein bisschen so aus wie Athen? Sieht dein Leben, dein Herz einfach, wo du anbetest, wo du dienst, ein bisschen aus wie Athen? Da gibt's so ganz viele Altäre von ganz vielen unterschiedlichen Dingen, von Göttern quasi. Und ein Altar ist dann so, da ist dann Yahweh, da ist dann Gott, der Gott Yahweh. Und offensichtlich würde jeder sagen, nein, auf keinen Fall. Gerrit, was denkst du? Und ich würde selber sagen, nein, natürlich nicht. Ich bin Pastor. Natürlich habe ich kein Athen in meinem Leben. Aber die Frage ist, ist der Gott, der Höchste in deinem Leben, steht er bei dir im Mittelpunkt? Und noch wichtiger die Frage, ich finde so Mittelpunkt ist immer so nicht greifbar, sondern wem dienst du? Was ist das Erste, woran du denkst, wenn du aufstehst? Und das Letzte, woran du denkst, wenn du ins Bett gehst? Wem dienst du? Ist vielleicht dein Geld oder dein Job? Vielleicht ist es Sport oder dein Haus? Und das sind alles nur Fragmente, die ich sage. Ne? Du kannst es selber, fill the gap mit den Dingen, die bei dir irgendwie so mit den Altar, mit den Göttern da stehen. Vielleicht aber auch du selbst, Aussehen, ja, oder Klamotten. Wie wichtig ist es dir, was Menschen von dir denken? Und das sage ich nicht, weil es irgendwie offensichtlich ist, sondern weil das jeder von uns würde sagen, mein Leben sieht nicht aus wie Athen. Bei mir steht Jesus im Mittelpunkt. Ja, aber ich glaube, wir haben das Problem, wenn wir länger mit Jesus unterwegs sind, und da nehme ich mich absolut mit rein, fangen wir an, irgendwann Gott so ein bisschen ins Abseits zu schieben. Das merkt man so ein bisschen daran, was Thema wird in Gemeinde oder Kirche oder in der Theologie. Irgendwann reden wir nicht mehr über die zentralen Themen, was unser Leben ausmacht, sondern wir beschäftigen uns mit irgendwelchen Randthemen, die gar nicht relevant sind auch. Ne? Wie sollen die Stühle aussehen? Ja, Lobpreis, stehen, knien, Hände heben, was auch immer. Wir fangen an, uns mit Randthemen zu beschäftigen. Und genauso glaube ich, dass wenn wir länger mit Jesus unterwegs sind, ich bin jetzt 13 Jahre lang Christ, ne? Und irgendwann fangen wir an und Gott geht immer mehr ins Abseits. Natürlich glauben wir alle daran, dass Jesus an diesem Kreuz gestorben ist, Karfreitag, Ostern, beste Feiertag, ja. Aber ist er der Höchste in deinem Leben? Hat Gott einen zentralen Platz in deinem Leben? Oder ist er umgeben wie in Athen von ganz vielen anderen Göttern? Gott des Erfolgs, des Sports, der Anerkennung, des Stolzes, des Aussehens, der Macht und des Einflusses. Wer steht im Zentrum deiner Anbetung? El Elyon, Gott der Höchste. Und genauso können aber auch Ängste und Sorgen zu einem Götzen werden. Finanzielle Angst, kann ich mir die Miete überhaupt leisten? Wie sieht Zukunft aus, auch mit Arbeit, mit irgendwelchen Fragen, die wir haben, die wir nicht mehr zu fragen werden, sondern eine Angst wird auch einfach eine Existenzangst auch. Kann ich überhaupt eine Angst vom Versagen auch, kann ich überhaupt die Erwartungen von dem Studium, von meinem Chef überhaupt erfüllen? Oder von all den Eltern hier, für mich auch die Frage auch, werde ich ein guter Vater sein, meinen Töchtern gegenüber? Das kann auch eine Angst werden auch. Ne? Und da dürfen wir wissen, wir haben den Höchsten auf unserer Seite. El Elyon. Er will sich um seine Kinder kümmern. Aber auch Dinge wie Politik, Krieg, Pandemie. Die letzten 5 Jahre, ist ganz interessant, als ich das geschrieben habe, gestern, die letzten 5 Jahre waren crazy. Allein dieses Wochenende und heute Morgen war schon crazy mit den Nachrichten, die wir lesen. Was passiert in dieser Welt, ja? Ob Solingen oder jetzt momentan Israel. So krasse Dinge passieren gerade, ja? Die einem auch einfach Angst machen. Und abgesehen von der innerlichen Deutschlandpolitik oder in Amerika die Politik, die Wahlen, alles Dinge, wo wir drauf schauen und vielleicht auch Angst bekommen auch. Ja, ganz viele Leute in meinem Alter denken auch jetzt gerade über Auswandern nach, auch, ne? Weil da eine Angst da ist. Das Ungewisse, was passiert auch in den nächsten Jahren? Kann das hier überhaupt mein Zuhause sein für meine Kinder in der Zukunft auch? Wie wird Deutschland sich verändern oder was auch immer so? Du kannst es sagen, so, ne? Also was ist diese Angst auch? Und viele haben einfach auch nur Angst vor der Zukunft auch. Und El Elyon, Gott ist der Höchste, er steht über allen Göttern, alle Mächten und alle Gewalten. Das ist eine Zusage, die bleibt. Das ändert sich nicht, egal wie ich mich fühle auch. Ne? Also egal wie ich mich fühle, diese Wahrheit bleibt. Das fand ich so schön, dass das Lied, was wir gerade eben gesungen haben, so, dass Gott Liebe ist. Ich glaube fest, und das ist kein ich glaube fest, weil ich weiß es ja, ich erfahre das ja auch jedes Mal, dass Gott Liebe ist, sondern das ist eher so ein ich glaube fest, auch wenn ich es gerade nicht fühle, ja, auch wenn innerlich ich mich gerade gar nicht danach fühle, dass Gott Liebe ist, glaube ich fest daran, Gott ist Liebe, ja. Und Gott ist El Elyon, Gott ist der Höchste auch, ja, er der für mich versorgt, der mich liebt und der mich sieht. Daran ändert sich nicht. Dieser Kampf ist schon gekämpft auch. Ne? Da möchte ich Römer 8 einmal 31 vorlesen. Römer 8, erster Brief von Paulus geschrieben an die Gemeinden in Rom. gerade das Kapitel 8, sehr, sehr gut. Und gerade der Schluss, sehr oft gehört. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Das ist auch eine Gewissheit, die Paulus spricht. Und dann später, Vers 38. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Und manchmal fühlt sich das gar nicht so an. Manchmal fühlt sich das Leben ziemlich hart an auch. Vielleicht auch hoffnungslos oder dunkel. Und dann trotzdem zu wissen, El Elyon, er ist der Höchste. Die Wahrheit verändert sich nie. Dieser Kampf ist schon gekämpft, ja. Gefühle oder Situationen verändern sich. Auch in unserem Leben, Schicksalsschläge oder was auch immer, das kann sich verändern. Aber Gott verändert sich nie. Diese Zusage, El Elyon, Gott, der Höchste. Und ein Vers, der gerade da so stark reinspricht in diese Gewissheit auch, steht in Hiob. Hiob ist ein philosophisches Buch, also quasi das letzte Buch, also vor dem Psalm. Und da geht's um Hiob, seine Leidensgeschichte. Er erfährt ganz krasses Leid, aber er war ein Mann Gottes auch. Und er fragt dann seine Freunde, die kamen, und dann fragt er mit ihnen, warum muss ich das erleben, warum passiert mir sowas? Also seine Familie hat er verloren, er hat alles seinen Besitz verloren, er wird krank auch, ne? Und dann gibt es aber einen Vers, oder ich lese die drei Verse vor mit einem sehr, sehr guten Vers, in Hiob 19, ab Vers 25. Doch ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Zuletzt erhebt er sich über den Staub. Nachdem meine Haut so sehr zerschunden ist, schaue ich Gott auch ohne mein Fleisch. Ihn selbst werde ich sehen. Ja, meine Augen schauen ihn an. Er wird kein Fremder für mich sein. Ich sehne mich von Herzen danach. Und er hat sich ganz sicher nicht danach gefühlt, so zu wissen auch, ja, mein Erlöser lebt, das weiß ich. Sondern er war im Dreck, er war krank auch, er hat alles verloren, was er überhaupt besitzt, was er geliebt hat auch. Ne? Und in dieser Situation spricht er eine Zusage, eine Wahrheit aus. Ne? Er sagt, doch ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Zuletzt erhebt er sich über den Staub, El Elyon. Ja? Er steht über allem, was wir hier erleben. Und das ist nicht einfach, das in so einer Situation zu sagen. Genau, ich möchte euch gerne auch was aus unserem Leben einfach auch erzählen, von Marie und mir, was sehr stark in diese Richtung reingeht. Als Marie 2019 schwanger wurde, Marie ist meine Frau, genau, als Marie mit 2019 schwanger wurde, war sie schwanger mit Zwillingen. Und irgendwann im Laufe der Zeit konnte man am Bauch auch fühlen, wie das so ist, wenn man Kinder bekommt, dann merkt man, die bewegen sich auch, ne? Und irgendwann konnten wir auch merken, bei Zwillingen, ne, da sind das ja zwei Kinder auch im Bauch, und das waren eineiige Zwillinge, ja, weiß ich, man muss viele Worte erklären, aber die sind dann beide in dem Bauch, und man wusste irgendwann, wenn die halt so eine gewisse Größe erreichen, dann haben die halt so einen Platz im Bauch, dann bewegen die sich relativ, also die wechseln jetzt nicht immer den Platz, sondern wussten wir, oben lag eins und unten lag eins. Und wir haben auch schon, als sie im Bauch waren, haben wir ihnen auch schon Namen gegeben. Ne? Wir wussten, oben lag Thalia und unten liegt die Tabitha. Und dann irgendwann haben wir die Diagnose bekommen, will ich auch gar nicht so genau drauf eingehen, dass sie es nicht überleben werden. Also beide Kinder nicht. Das war quasi bei einer Feindiagnostik, wurde das herausgefunden. Bei eineiligen Zwillingen gibt es da so ein Ding, dass das, man hat da einfach gesehen, Thalia war ganz unterentwickelt auch, war ganz klein auch. Und bei Tabitha hat man gesehen, dass Wasser in den Organen war, in der Lunge war. Man hat gesehen, eine Herzklappe ging nicht auf. Naja, auf jeden Fall bekommt man dann so die Möglichkeit, die sagen dann, okay, hier, es wird keinen zu beleben, wenn ihr wollt, könnt ihr morgen vorbeikommen, dann machen wir da ein Reset, dann oder ihr könnt jetzt einfach warten auch, ne? Und dann haben wir gesagt, ja, auf jeden Fall, wir wollen warten und wollen schauen, was passiert auch, und wollen es auch natürlich einfach, ne, also auch Abschied nehmen und alle Dinge, die da irgendwie dazukommen. Genau. Aber nach so einer Diagnose Ich weiß es noch, wir sind danach dann direkt zu meinen Eltern gefahren. Und ich glaube, es gibt Menschen auch, die dasselbe gefühlt haben und wissen, wie sich das ein bisschen anfühlt. Das fühlt sich an wie ein falscher Film. Also du verstehst nicht, ob das gerade die Realität ist oder irgendein Traum. Und du eigentlich nur darauf wartest, dass du aufwachst. Genau. Ob es Realität oder irgendein so ein shitty Traum ist, genau. Dann gab es die Möglichkeit, wir haben dann so ein paar Wochen gewartet. Dann irgendwann war die Möglichkeit, Oma hat gesehen, Thalia, die Organe waren ja gesund auch noch. Vielleicht gibt es eine kleine Wahrscheinlichkeit, dieses Kind zu retten. Aber für Tabitha gab es eine 0%ige Wahrscheinlichkeit schon. Ne? Also Wasser in der Lunge, das war einfach nicht gut, genau. Und als es dann soweit war und die beiden mit einem Notkaiserschnitt geholt wurden, kam erst Thalia auf die Welt, die es dann nicht geschafft hat. Man versucht sie dann wieder zu beleben mit Sauerstoff. Man gibt ihr dann einfach ganz stark Sauerstoff rein und dann werden die dann damit durch wiederbelebt. Und man hat natürlich versucht, alles für Thalia zu tun. Und als man gesehen hat, okay, die überlebt es nicht, dann kam die Tabitha auf die Welt, die man aber auch erst wiederbeleben musste. Und da fing das Herz irgendwann an zu schlagen und sie lebte. Und das war ein absolutes Wunder, ne? Die Ärzte gaben ihr, und wer alles so in der Medizin unterwegs ist, der weiß, ja, die wundern sich auch nicht so stark darüber, dass auf einmal das Kind lebt. Die sagen dann einfach, ja, das sind Dinge, die nehmen wir mal so hin einfach, ne? Aber es war wirklich eine 0%ige Wahrscheinlichkeit, dass dieses Kind überhaupt überleben kann, ne? Oder überhaupt auf die Welt kommen kann. Und das war so krass, weil das war ein krasses Wunder, ne? Und Wunder ist immer etwas, wo Gott in die Schöpfung interveniert, wo etwas Unmögliches passiert, ne? Hier ist etwas medizinisch Unmögliches passiert. Ja. Und Gott hat sich durch dieses Kind im Krankenhaus verherrlicht. Weiß jemand, wo der Herr der Name kommt, Tabitha? Tabitha, wir haben sie vorher so genannt, weil eine gute Freundin von uns Tabitha heißt und wir einfach sehr positive Charaktereigenschaften an dieser Person hatten. Deswegen haben wir sie Tabitha genannt. Aber dann später haben wir uns ein bisschen mehr damit beschäftigt oder auch so diese im Krankenhaus mit Schwestern dann geredet und auch Tabitha, kenne ich ja gar nicht den Namen. Und das ist immer schön, dann über diesen Namen zu reden, weil Tabitha ist eine Frau gewesen in der Bibel, für die Petrus gebeten hat und die wieder zum Leben auferweckt wurde. Ja, also die Tabitha war tot und Petrus ist hingegangen und hat für diese Frau gebetet und hat sie zum Leben auferweckt. Und die ganzen Schwestern, die da waren, Pfleger, die da waren, die kannten ja die Geschichte auch von Tabitha auch, ne? Und das fand ich so cool auch heute, dass wir dies das Lied gesungen hat, ne? Gott der Wunder, ja. Gott ist ein Gott der Wunder. El Elyon, Gott der Höchste über allen hier auf dieser Welt. Er ist höher als die Medizin, alle Dinge, die passieren, ne? Gott ist ein Gott, der heilt. Aber jetzt natürlich die andere Frage: Was ist mit meiner anderen Tochter? Was ist mit Thalia? Warum darf sie nicht leben? Und Gott hätte sie auch retten können. Und jetzt steht man da in dieser Situation auch. Einerseits hat man ein Wunder erlebt, man ist froh, dass seine Tochter überhaupt leben kann. Andererseits muss man ein Kind beerdigen auch einfach, ne? Und er hätte sie auch retten können. An der Wahrheit hat sich nichts verändert, ne? Erstmal die Gefühle, die Situationen haben sich verändert bei uns, ne? Aber die Wahrheit hat sich nicht verändert. Er ist der Höchste und er hat den Tod besiegt. Das bis hierhin, ich hoffe, es war nicht zu viel für dich auch. Und das ist mal unsere Geschichte. Aber ich glaube, dass jeder von uns ähnliche Geschichten erzählen kann. Vielleicht von einem Freund, Familienmitglied, ja, von jemandem, der dir nahe steht oder was auch immer. Ich glaube, dass jeder von uns so eine Geschichte erzählen kann. Wir sind nichts Besonderes da in der Hinsicht. Momente, wo wir Leid erfahren und es schwerfällt, diesem Gott zu vertrauen. Und vor allem zu vertrauen, was wir vorhin gesungen haben, dass Gott Liebe ist auch. Ich habe natürlich irgendwann versucht auch, ich habe ja damals noch als Jugendpastor gearbeitet auch, und natürlich versucht man irgendwann diese Leitfrage zu verstehen auch, ja, gerade weil ich da auch ja in der Verantwortung war und mein ganzes Bild an Gott sich auch verändert hat. Weil man natürlich Gott auch angeklagt hat und natürlich auch Gott fragt, so warum? Warum musste das passieren? Warum ist es passiert? da war Hiob, das Buch, die Person, ein ganz großer Trost. Und es ist ein sehr, sehr ganz interessant, dass dieses Buch in der Bibel ist, weil es uns versteht, auch Leid zu verstehen und auch den Tod zu verstehen, warum Dinge passieren in dieser Welt auch. Weil Gott, Hiob hat Gott auch angeklagt und hat gesagt, hey Gott, warum muss das passieren? Warum musste ich das erleben? Ich habe dir immer gedient, ich habe alles getan, ich war wirklich im Herzen, du warst mein Gott auch, warum muss ich sowas erleben auch, ne? Und Gott zeigt Hiob, dass diese Welt, da gibt's dann, der zeigt das mit zwei Tieren, sehr kryptisch, aber er zeigt Hiob, dass diese Welt nicht perfekt ist, dass wir in einer Welt leben, wo der Tod präsent ist, ja. Wir werden, Spoiler, irgendwann werden wir alle sterben, so, ja. Wir leben in einer Welt, wo der Tod ganz normal auch dazugehört, ja. Also es ist für uns ganz normal auch, dass wir irgendwann sterben werden auch, ne. Und er sagt aber auch zu Hiob, dass diese Welt nicht schwarz-weiß ist, was wir eigentlich möchten. Eigentlich möchten wir gerne sagen, du bist böse, du bist gut. Die Welt funktioniert nicht mit schwarz und weiß. Er versucht ihm ein bisschen zu zeigen, so, Hiob, warst du dabei, als ich diese Welt geschaffen habe, als ich diese Welt gemacht habe? Ja, er hat ihm ein bisschen gezeigt, auch, boah, wie groß alles ist, ne? Und ihm aber auch gezeigt, dass Hiob nur ein endliches Wesen ist. Und Gott ein unendliches Wesen. Er hat keinen Anfang, kein Ende. Wir sind endliche Wesen, ja. Was versuchen wir überhaupt zu verstehen? Oder was anmaßen wir uns, Gott im Ganzen zu verstehen? Ein unendliches Wesen, ohne Anfang, ohne Ende. Aber da bleibt er nicht. Also er sagt einmal diesen beschränkten Blick, den du hast. Du kannst es gar nicht ganz umfassen. Du kannst es gar nicht verstehen, selbst wenn ich versuchen würde, dir zu erklären. Aber Gott fordert ihn aber auch heraus und sagt, er fordert ihn heraus, ihm zu vertrauen. Und dann zu sagen, ich werde dir eine Antwort geben. Du wirst eine Antwort bekommen. Warum meine Tochter sterben musste, ich werde eine Antwort bekommen. Warum du Leid erfahren musstest, warum du in dieser Situation warst, El Elyon, er ist der Höchste. Du wirst eine Antwort bekommen auf deine Leidensgeschichte. Uns erwartet ein Ort, an dem, wie wir letzte Woche gehört haben, ein Ort, an dem Yahweh, El Elyon, Shammah, Yahweh, Gott der Höchste, ist gegenwärtig. Er wird unter uns Menschen leben und wir werden eine Antwort bekommen. Vielleicht nicht in diesem Leben, aber vielleicht nach dem Leben. El Elyon, ist er das in deinem Leben? Wie sieht dein Zentrum deiner Anbetung aus? Ist es irgendwie Athen mit den ganzen Altären oder ist es Golgatha mit dem Kreuz auf dem Hügel? El Elyon, hast du Ängste und Zweifel in deinem Leben? Angst vor der Zukunft und dem Krieg und dem Hass? Gott ist der Höchste, der Allerhöchste, er steht über allem. Das ist eine Gewissheit, das ist eine Wahrheit. Ja, das ist seine Person auch als Gott. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendwas in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen. Er ist El Elyon. Auch in deinem Leid steht er über allem. Ja, und nimm dir deine Zeit. Gott ist geduldig. Gott war mit Hiob geduldig. Vieles können wir nicht verstehen und er trauert mit dir, weil er dich liebt. Zum Abschluss möchte ich gerne die ersten drei Verse noch von Psalm 91 lesen. Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, darf bleiben im Schatten des Allmächtigen. Darum sage ich zum Herrn, du bist meine Zuflucht und meine sichere Festung. Du bist mein Gott, auf dem ich vertraue. Ja, er rettet dich wie ein Vogel aus dem Netz des Vogelfängers. Er bewahrt dich vor der tödlichen Pest. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass wir dein Wort haben und dass du zu diesen Menschen damals gesprochen hast, aber auch zu uns sprechen wirst. Ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der uns begegnen möchte auch und der uns liebt. Ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der uns sieht, der mit uns trauert. Der sieht, was wir fühlen, auch um was in unserem Herz losgeht, auch wenn wir uns gerade nicht danach fühlen, in unserer Situation zu sehen, dass du El Elyon bist, der Höchste, der über allem steht hier in dieser Macht, diesem Chaos auf dieser Welt, diesem Leid auf dieser Welt, stehst du drüber. Du bist der Höchste, wir wollen dir alles geben. Wir wollen wirklich unser Herz, wirklich das Zentrum der Anbetung, wir wollen dieses Kreuz auf Golgatha in das Zentrum unserer Anbetung bringen. Und ich danke dir dafür, dass du mit deiner Gnade und wirklich auch Geduld uns mit uns unterwegs bist und uns trotzdem liebst mit unserer Unperfektheit. Amen.
Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wende dich gerne an einen unserer Mitarbeiter. Zum Beispiel sonntags beim Gottesdienst oder auch online unter kirchefuersiegen.de.